Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
In der Mitte und im Westen Europas lebten in vorrömischer Zeit die Kelten. Wir kennen ihre Grabhügel, aber darüber, wie die keltischen Gesellschaften organisiert waren, wissen wir recht wenig. Deshalb sind die DNA-Analysen, die heute in Nature Human Behavior veröffentlicht wurden, auch ziemlich spannend. Sie zeigen, es gab bei den Kelten schon Dynastien und Frauen spielten dabei eine mächtige Rolle. Paläogenetiker vom MPI in Jena waren an der Studie beteiligt, außerdem Dirk Krause, Landesarchäologe von Baden-Württemberg. Und von ihm habe ich mir erstmal die Basics erklären lassen. Was waren die Kelten für Menschen und von welcher Zeit sprechen wir eigentlich?
Vom Aussehen, so wie wir auch, muss man sie sich vorstellen. Mitteleuropäer, sie waren etwas kleiner, die Durchschnittsgröße war etwas geringer als heute. Und wir reden hier vom Zeitraum etwa 600 vor Christus bis 400 vor Christus.
Zwei der prunkvollsten Gräber dieser Zeit sind keltische Gräber. Die Menschen darin müssen reich und mächtig gewesen sein. Aber was bisher offen war, war, welche Strukturen dahinter stehen. Also wie war die Macht bei den Kelten organisiert? Gibt es dann so viele Möglichkeiten? Also muss man nicht davon ausgehen, dass das Fürsten waren, die ihre Macht von einer Generation auf die nächste vererbt haben?
Ja, diese Annahme gab es natürlich immer, aber wir konnten das natürlich nie beweisen, weil archäologisch kann man zwar viele Thesen in der Hinsicht aufstellen, aber es fehlt letztlich naturwissenschaftliche Beweis. Und es gab auch durchaus viele Archäologen, die das anders gesehen haben, die gesagt haben, das sind gar keine Adligen, die vererben gar nicht innerhalb der Familie, sondern das können auch Gerontokraten sein, also Ältestenherrschaft war im Gespräch oder andere Formen der Herrschaft, also charismatische Herrschaft, die dann gar nicht in der Familie weitergegeben wird.
Und da kommt jetzt die neue Studie ins Spiel. Sie haben zusammen mit Kollegen vom MPI für evolutionäre Anthropologie 31 Individuen aus diesen Gräbern untersucht auf alte DNA und haben daraus die Verwandtschaftsverhältnisse ausgewertet. Und was haben Sie da jetzt gefunden?
Ja, also die erste wichtige Erkenntnis aus dieser paläogenetischen Studie war, dass wir zwei reiche Gräber untersucht haben. Das Fürstengrab von Hochdorf, das stammt aus der Zeit 530 vor Christus, und ein nur 10 Kilometer entferntes Grab bei Ludwigsburg, Asberg. Und da gibt es Skelette drin. Und die Skelette haben wir beprobt und analysiert und dann tatsächlich festgestellt, dass sie eng miteinander verwandt sind, aber nicht ersten Grades, Verwandtschaft ersten Grades, sondern zweiten Grades, und dass es sich um den Onkel, also den Oheim genau genommen, und den Neffen handelt.
Onkel und Neffe, sagen Sie, die beiden sind also verwandt und beide waren reich. Schließen Sie daraus, dass es da eine Erbfolge gab?
Ja, also das ist der Beweis, dass diese Familien tatsächlich Erbfolge praktizierten, aber eben eine ganz besondere, nämlich nicht die patrilineare, was man ja eigentlich jetzt erwartet hätte, vom Vater auf den Sohn, sondern vom Onkel mütterlicherseits auf den Neffen. Das ist ein sogenanntes Avunculat, eine Onkelherrschaft nennt man das auch. Und das ist was historisch und ethnografisch relativ Seltenes.
Das heißt, es gibt wenig andere Beispiele, die so die Erbfolge weitergeben?
Also wir kennen aus der europäischen Geschichte ja fast nur patrilineare Strukturen. Natürlich wissen wir nicht, wie die Erbfolgen in der Prähistorie waren, weil das ja jetzt die erste Studie ist, die sich damit befasst. Also es kann durchaus sein, dass es das auch bei anderen Völkern im prähistorischen Europa gab. Aber nach dem jetzigen Stand ist es schon ein auffälliger Befund, der sich aber auch mit einer Schriftquelle deckt, mit einer einzigen Schriftquelle, die wir zu dieser frühkeltischen Zeit haben.
Das heißt, es ist aus Ihrer Sicht auch plausibel?
Aus meiner Sicht ist das plausibel. Ich habe es fast erwartet, weil auch schon Archäologen vor mir im 20. Jahrhundert Indizien dafür gesammelt haben und aufgezeigt haben, dass die Frauen in diesen Gesellschaften eine zentrale Rolle spielten. Das kann man an den Gräberfeldern ablesen, wo häufig die zentralen Gräber unter den Grabhügeln Frauengräber sind. Und wir kennen aus dieser Zeit eben auch ganz auffällig extrem reiche Frauengräber, zum Teil noch reicher als die reichsten Männergräber. Das hat eigentlich schon immer darauf hingedeutet, dass die Frauen in diesen frühkeltischen, also die reichen Frauen oder die Mitglieder der führenden Familien, muss man sagen, die weiblichen Mitglieder der Elite, eine besondere Rolle spielten.
Das Ganze nennt sich matrilinear, das läuft über die Frauen, aber würde man da nicht auch erwarten, dass die Frauen die Macht und den Reichtum an ihre Töchter weitergeben? Warum an den Sohn?
Ja, da darf man jetzt matrilinear nicht mit Matriarchat verwechseln. Es scheint doch die Regel zu sein, das sieht man jetzt ja auch an diesen beiden Gräbern, das sind ja beides Männergräber, dass dann Männer Macht ausübten und Herrschaft. Aber es gab auch nach den archäologischen Quellen, die wir haben, offensichtlich auch Frauen, die die Familien repräsentiert haben, die politische, vielleicht auch religiöse Ämter innehatten. Also wir gehen davon aus, dass diese Elitefamilien, die herrschenden Familien, sowohl ihre männlichen als auch ihre weiblichen Angehörigen nutzten, um politisch zu wirken. Warum natürlich jetzt sich daraus kein Matriarchat entwickelt hat, naja, das kann ich nicht sagen. Aber das war eine patriarchalische Gesellschaft, matrilinear, aber daraus erwächst eben eine machtvolle Position der Frauen in diesen Gesellschaften.
Alte DNA liefert Einblicke in die Machtstrukturen frühkeltischer Eliten. Das war Dirk Krause, Landesarchäologe und Professor an der Universität Tübingen.